Kapitel 40 – Menschen begraben im Weltall. Wenn es um Sterne und Menschen geht, dann muss man auch über den Tod reden. Nicht über den Tod von Sternen oder den Tod von Galaxien oder den Tod des Universums, sondern tatsächlich über den Tod von uns Menschen. Das ist kein erfreuliches Thema, aber wir sind alle lebendig und wir müssen alle sterben. Daran lässt sich nichts ändern. Und wenn man gestorben ist, wird man normalerweise auf die eine oder andere Art bestattet. In Europa findet das ebenso normalerweise auf einem Friedhof statt, aber es gibt auch die Möglichkeit, sich im Weltraum bestatten zu lassen. Für so eine Weltraumbestattung muss man nicht im Weltraum sterben, und es sind ja leider schon Menschen im All verstorben. Zum Beispiel die Crew der Sojus 11 am 30. Juni 1971, nachdem die Kapsel von der sowjetischen Raumstation Saljut 1 abgedockt hat, um zurück zur Erde zu fliegen. Dabei ist es aber zu einer ungeplanten Öffnung eines Ventils gekommen und die Luft ist aus der Kapsel entwichen. Die drei Kosmonauten Georgi Timofejewitsch Dobrowolski, Viktor Ivanovich Pasajew und Wladislaw Nikolajewitsch Volkov, die konnten nach der Landung nur noch tot geborgen werden. Auch die Besatzungen der Space Shuttles Challenger und Columbia sind 1986 und 2003 gestorben, als die Raumschiffe nach dem Start bzw. bei der Columbia nach dem Wiedereintritt explodiert sind. Man kann darüber diskutieren, ob diese Menschen tatsächlich im All gestorben sind oder in der Atmosphäre der Erde. Direkt im All, also zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, ist bis jetzt tatsächlich noch niemand zu Tode gekommen. So oder so sind all die tragischen Todesfälle so abgelaufen, dass die Körper der Verstorbenen oder zumindest Überreste davon auf der Erde geborgen und bestattet werden konnten. Bei der Weltraumbestattung geht es um was ganz anderes. Es geht darum, dass die sterblichen Überreste von Verstorbenen von der Erde ins Weltall transportiert werden. Die Idee, sowas zu machen, die ist nicht neu, aber auch noch nicht so wahnsinnig alt. Einer der ersten, der sich darüber Gedanken gemacht hat, war vermutlich der amerikanische Science-Fiction-Autor Neil Jones. 1931 hat er eine Kurzgeschichte veröffentlicht mit dem Titel »The Jameson Satellite«, die auf Deutsch auch unter dem Titel »Das Zeitmausoleum« erschienen ist. Es geht um einen Professor Jameson, der seinen Körper nach seinem Tod unbedingt auf ewig erhalten möchte. Mumifizierung, wie bei den alten Ägyptern, das ist ihm zu wenig. Deswegen hat er dafür gesorgt, dass sein Körper in einem Raumschiff in eine Umlaufbahn geschossen wird, um dort auf ewig die Erde zu umkreisen. Oder zumindest so lange, wie die Erde existiert. Natürlich bleibt das nicht so, es ist ja eine Science-Fiction-Geschichte und deswegen kommen nach 40 Millionen Jahren ein paar Aliens vorbei, erwecken Professor Jameson wieder zum Leben, was für ihn der Start für jede Menge Abenteuer im Weltall ist. Aber sieht man einmal davon ab, dass auch ein Körper in einem Satellit vermutlich keine 40 Millionen Jahre überstehen würde, immerhin sind ja Umlaufbahnen in der Nähe der Erde nicht beliebig lange stabil, um nur ein Problem zu nennen, sieht man davon ab, dann würde man bei einer echten Weltraumbestattung auch ganz anders vorgehen. Es ist teuer, etwas ins All zu bringen, egal ob die Nutzlast aus wissenschaftlichen Instrumenten besteht oder aus toten Menschen. Jedes Kilogramm, das man von der Erde ins All bringt, kostet Geld. Deswegen wird bei einer Weltraumbestattung auch nur die Asche einer verstorbenen Person transportiert und auch nur ein Teil davon. Eingeschlossen in einer kleinen Kapsel reißt die Asche ins All und wird dann dort entweder ausgesetzt und bleibt dort, bis sie irgendwann in der Atmosphäre verglüht, oder es handelt sich um einen Suborbitalflug, wo die Raketen quasi in einem hohen Bogen nur kurz die Grenze zum Weltraum überschreiten und dann wieder mitsamt der Asche auf der Erde landen. Sowas wird dann auch meistens als Memorial Flight, also als Gedächtnisflug und nicht als Bestattung bezeichnet. So oder so. Das erste, was man vielleicht eine Weltraumbestattung nennen könnte, fand am 22. Oktober 1992 statt. Da ist das Space Shuttle Columbia im Rahmen der STS-52-Mission abgehoben. Das eigentliche Ziel war es, den Satelliten Lageos 2 auszusetzen, der die Geologie der Erde erforschen sollte, und man wollte materialwissenschaftliche Forschung an Bord des Shuttles machen. Mit an Bord des Shuttles war aber auch ein wenig der Asche des im Jahr zuvor verstorbenen Autors und Produzent Gene Roddenberry, der ja unter anderem die Fernsehserie Star Trek geschaffen hat. Seine Asche ist dann aber auch wieder mit dem Shuttle auf der Erde gelandet. Die erste echte Weltraumbestattung, die wurde am 21. April 1997 durchgeführt, und zwar von der Firma Celestis, die sich auf genau sowas spezialisiert hat. Damals waren 24 winzige Urnen mit jeweils ein paar Gramm Asche an der oberen Stufe einer Pegasus-Rakete angebracht. Diese Raketen, die werden von einem Flugzeug in die obere Atmosphäre gebracht und von dort gestartet. Der Flug im April 1997 ging von den Kanarischen Inseln los und sollte den spanischen Satelliten Minisat 01 ins All bringen, was auch geklappt hat. Genauso wie der Transport der Asche der 24 verstorbenen Menschen. Sie sind mit der Oberstufe der Rakete im All geblieben, waren auf einer Umlaufbahn, bis sie im Jahr 2002 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht sind. Eine der Kapseln hat auch die Asche von Gene Roddenberry enthalten, der so noch zu einer echten Weltraumbestattung gekommen ist. Genauso an Bord dieses ersten Begräbnisfluges war unter anderem die Asche von Gerard O'Neill, einem amerikanischen Raumfahrtpionier, der unter anderem viel am Bau von Raumstationen geforscht hat. Es war mit dabei die Asche des Raketentechnikers Kraft Ericke und die Asche von Timothy Leary, dem Psychologen, der unter anderem deswegen bekannt geworden ist, weil er sich für den medizinischen Einsatz von Drogen wie LSD ausgesprochen hat. Seit damals gab's jede Menge solcher Begräbnisflüge, bei denen hunderte Mini-Urnen ins All gebracht worden sind. Unter anderem war da auch die Asche des Schauspielers James Doohan mit dabei, der als Scotty in der Serie Star Trek bekannt wurde und 2007 von der Firma Celestis nach oben gebeamt worden ist, wenn man so will. Einen ganz besonderen Begräbnisflug hat die Asche von Eugene Shoemaker gemacht. Der Geologe und Astronom war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in der Mitte des letzten Jahrhunderts herausgefunden haben, dass Asteroiden auch heute noch auf der Erde einschlagen. Er hat die Geologie des Mondes erforscht und die Astronauten der Apollo-Missionen auf ihre Arbeit dort vorbereitet. Und eigentlich wäre er selbst auch ein heißer Kandidat für einen Mondflug gewesen, wenn er aus gesundheitlichen Gründen nicht aus der Ausbildung ausscheiden hätte müssen. Nach seinem Tod im Jahr 1997 ist ein Teil seiner Asche an Bord der NASA-Sonde Lunar Prospector zuerst in eine Mondumlaufbahn gebracht worden. Nachdem die Sonde dort ihre Arbeit bei der Vermessung des Mondes und des Nachweises von Wasser im Mondgestein erledigt hatte, hat man die Mission am 31. Juli 1999 mit einem gezielten Einschlag von Lunar Prospector in der Nähe des Südpol des Mondes beendet. Eugene Shoemaker war damit also der erste Mensch, der tatsächlich, zumindest zum Teil, auf einem anderen Himmelskörper bestattet wurde. Ein weiterer besonderer Fall ist Clyde Tombaugh. Der amerikanische Astronom, der 1930 den Pluto entdeckt hat, ist 1997 gestorben. 9 Jahre später, im Januar 2006, hat sich dann die Raumsonde New Horizons auf den Weg gemacht, um den Zwergplaneten das erste Mal aus der Nähe zu untersuchen. Mit an Bord war ein kleines bisschen der Asche von Clyde Tombaugh. Der Vorbeiflug am Pluto hat 2015 stattgefunden. Im Jahr 2019 ist die Sonde dann noch am Asteroiden Arrokoth vorbeigeflogen und sie ist immer noch unterwegs. Ob sie im fernen äußeren Sonnensystem noch Studienobjekte finden wird, wird sich zeigen. Genauso wie lange der Kontakt mit ihr noch aufrechterhalten werden kann. Auf jeden Fall ist New Horizons schnell genug, um der Anziehungskraft der Sonne zu entkommen. Sie wird das Sonnensystem verlassen und durch den interstellaren Raum fliegen, mitsamt der Asche von Clyde Tombaugh. Das klingt alles ein klein wenig romantisch, sofern man sowas romantisch finden kann. Aber natürlich ist diese Art der Bestattung auch nicht ohne Kritik. Es ist, wie gesagt, teuer, wenn man Raketen ins All schicken will. Raumfahrt ist auch nicht sonderlich umwelt- oder klimafreundlich. Noch gibt es keine speziell für Begräbnisse gestartete Raketen, aber die Firma Elysium hat beispielsweise schon ein paar Begräbnissatelliten ins All geschickt. Angesichts des ganzen Weltraummülls, der da sowieso schon rumfliegt, ist das vielleicht keine so gute Idee. aus religiösen oder ethischen Gründen kann man sich auch fragen, ob man die Asche eines verstorbenen Menschen einfach so aufteilen kann oder soll, einen Teil davon auf der Erde lassen und den Rest ins All schießen. Und dann gibt's ja auch Kulturen, wie zum Beispiel manche der amerikanischen Ureinwohner, für die der Mond selbst heilig ist und ungefragt an den heiligen Orten anderer Menschen einen Friedhof einrichten, das ist auch nichts, was man ohne Not tun sollte. Noch ist das Thema der Weltraumbestattung eines, das kaum weitreichende Konsequenzen hat. Aber wenn wir in einer fernen Zukunft irgendwann auch einmal tatsächlich im All leben, dann werden wir uns darüber ernsthaft Gedanken machen müssen. Denn das Sterben gehört zum Leben einfach dazu. Das gilt auf der Erde genauso wie im Weltall.